Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ja, willkommen zur neuesten Episode. Heute habe ich Alexandro zu Gast und wir reden über ein Thema, bei dem ich selber ja nicht wirklich Ahnung habe. Es geht nämlich um Finanzbildung. Generell investieren die Deutschen ja etwas zögerlich in die, ja, nicht nur deutsche Wirtschaft, sondern insgesamt. Sie legen auch sehr verhalten ihr Geld an in zum Beispiel ETFs und Fonds und so weiter. Da schließe ich mich nicht aus. Das ist eine Unsicherheit, die ich zumindest da habe. Und auch ich werde mir die App anschauen und ja, vielleicht das ein oder andere lernen. Und ja, bin gespannt. Ja, dann, also es freut mich, dass es geklappt hat. Vielen Dank, dass du Zeit für mich hast. Und ja, also ich bin auf euch gestoßen über LinkedIn, habe immer verfolgt, brav so ein bisschen, was da gerade so los ist. Ihr seid sehr fleißig, insbesondere du ja, da so ein bisschen auf dem Laufenden, die Community mehr oder weniger aus dem AdTech-Interessenbereich auf dem Laufenden zu halten. Und das, was mich natürlich immer am meisten interessiert, abseits natürlich von all dem, was jetzt die Schule direkt betrifft, was einen dazu bewegt, heutzutage, gut, vielleicht auch vor 10 Jahren nicht anders, aber auch heutzutage im AdTech-Bereich eine Gründung zu wagen. Also wie ist es bei euch so von der Genese, von der Idee, dann von der Umsetzung und dann ja bis zum heutigen Stand? Da, glaube ich, gibt es einiges zu berichten.
Ja, auch von meiner Seite aus, Dirk, vielen Dank. Auch natürlich für die Einladung über LinkedIn. Freut mich sehr, heute dabei zu sein. Ja, dann würde ich gleich zu deiner Frage springen, was uns bewegt hat, im AdTech-Bereich zu gründen, weil es ja doch ein sehr, sehr schwieriger Markt ist, beziehungsweise natürlich auch im Bereich. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es irgendwie klar war, dass wir im AdTech-Bereich gründen wollen, sondern wir haben uns erstmal auf Finanzbildung spezialisiert. Unsere erste Idee war, nur eine Lern-App rauszubringen und das für den Privatkundenbereich. Doch als wir mit den ersten Pädagogen und Lehrern geredet haben und unsere Idee auch vorgestellt haben, kam sofort die Frage, wieso das auch nicht für den Schulbereich.
Ja, aber das ist ja nicht das große Geld zu holen. Das heißt, das ist ja immer so für mich so ein bisschen, ja, das ist sehr, sehr lobenswert. Ja, also ich finde das natürlich für uns, es ist ja Gold wert. Also jeder, der sich da engagiert, jede Plattform, die entstanden ist, ich erinnere nur an Phobis oder auch an das Fellowfish und so weiter, die jetzt auch immer weiter wachsen. Auch Korrekturkumpel ist ja immer noch mit dabei. Nicht alles bleibt, das muss man sich schon im Klaren sein. Ich hatte auch Gäste da, deren Startup dann momentan zumindest irgendwie auf Eis gelegt ist. Aber in eurem Bereich, da habe ich so noch gar nichts gesehen. Also wie seid ihr eigentlich drauf gekommen, dass man im Wirtschaftsbereich ja Defizite in der Ausbildung oder auch im Curriculum, zum Beispiel jetzt bei unserem Gymnasium, anscheinend ja eine Lücke schließen kann mit so einer App? Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Gab es da Studien? Habt ihr da irgendwelche Befragungen gemacht oder war das einfach aus der Idee entstanden?
Tatsächlich alles mehr oder weniger kombiniert. Die ursprüngliche Idee ist aus unseren eigenen Erfahrungen entstanden. Das heißt, ich und meine Mitgründerin haben uns beide nach der Schule für eine Ausbildung entschieden, haben dann eben das erste Mal ein Gehalt verdient, wie es in der Ausbildung üblich ist. Und weil wir halt eben in der Schule leider nichts darüber gelernt haben und von unseren Eltern auch nichts, haben wir halt unser Geld ja sinnlos rausgeworfen, leider, und das über mehrere Monate. Als wir uns dann angefangen haben, mit Finanzbildung auseinanderzusetzen, wurde es uns eigentlich schnell klar, dass dieses Problem vermieden werden kann, wenn man da schon so früh natürlich auch präventiv an Schulen ansetzt.
Naja, das denke ich mir. Also ist bei uns nicht anders gefühlt. Die Schüler berichten mir ja auch, dass konkret Praktisches natürlich eher weniger vermittelt wird. Jetzt inhaltlich gesehen, in welche Sparte kann man das einordnen oder ist es jetzt inhaltlich so breit gefächert, dass man eigentlich keine inhaltliche Einordnung da jetzt vornehmen kann? Also ich habe die App natürlich nicht ausprobiert, hätte auch gar nicht die fachliche Expertise, das irgendwie bewerten zu können. Von daher vielleicht eine kurze Einordnung, in welchen inhaltlichen Bereichen spielt die denn?
Das Besondere ist, dass wir uns eben nicht gezielt auf die Wirtschaftsfächer, die man heute in Schulen finden kann, konzentrieren kann. Also sowas wie Politik und Recht oder eben BWR, BWL. Da setzen wir nicht gezielt an, sondern hauptsächlich eher um das Praxiswissen eben, was zu privater Finanzbildung gehört. Das fängt natürlich einmal beim Mindset an, Planung und Ziele, bis hin natürlich eben zu investieren, Altersvorsorge, Budgeting, Steuern natürlich, Verträge, alles, was dazugehört. Und das wirklich unglaublich umfangreich. Wir haben jetzt knapp 700 Lektionen drinnen in nur 15 verschiedenen Stufen und sind jeden Tag dabei, weitere Lektionen zu implementieren.
Also mehr die praktische Seite dessen, was quasi die junge Generation braucht, um, wie du gesagt hast, ihr Geld nicht sinnlos zu verschleudern, sondern zu investieren. Es ist ja auch so, dass man, wenn man Talkshows verfolgt und ja, sei es jetzt, ob der Wirtschaftsminister oder sonst wer jetzt dabei ist, geht es ja schon immer auch darum, dass Deutschland, weiß nicht, ob das hast du auch wahrscheinlich mitbekommen, dass Deutschland da eher oder die Bevölkerung in Deutschland eher zurückhaltend ist, was die Investition in ETFs und so weiter angeht. War das auch so ein Beweggrund zu sagen, also da können wir unseren Beitrag leisten?
Absolut. Also bevor wir natürlich mit der Idee überhaupt angefangen haben, die Idee bzw. das Projekt ist aus einem Forschungsprojekt im Zusammenhang mit unserem Mentor, der Professor an der IU, ist entstanden. Wir haben knapp 500 Teilnehmer gehabt, wo wir natürlich analysiert haben, wieso setzt man sich nicht für Finanzbildung ein? Wieso beschäftigst du dich nicht damit? Und was sind deine Beweggründe, wieso du eben nicht investierst und so weiter? Und tatsächlich zu deiner Frage beziehungsweise deiner Anmerkung, dass die Deutschen da sehr, sehr weit hinten sind. Tatsächlich stimmt es. Ich glaube, nur circa 30% der Bevölkerung investiert. Und tatsächlich liegt es, beziehungsweise der Zusammenhang ist, dass Geld nach wie vor in Deutschland ein Tabuthema ist. Also es fängt einmal natürlich bei den Eltern an, dass man eben nicht über Geld spricht, weil die Eltern kümmern sich um alles. Und die Kinder bekommen das natürlich so mit, sind dann 18 und weil nirgendwo darüber gesprochen wurde, wissen die natürlich auch nicht, was man machen soll.
Naja, geht mir genauso. Also ich habe jetzt da auch keinen. Aber gut, ich bin ein schlechtes Beispiel. Ich war in Wirtschaft immer sehr schlecht. Und ich habe immer so, bei mir ist immer so, wenn ich, also bin jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, würde ich jetzt behaupten, und bin relativ schnell zufrieden mit dem Geld, was ich habe. Und als Lehrer muss man schon auch ehrlich sein, verdient man jetzt genug, um ein gutes Leben führen zu können. Es mag sein, dass man jetzt im Spezialbereich, wenn man jetzt bei mir schaut, ich habe jetzt Chemie studiert und Biologie, wenn man jetzt schaut, was ein Chemiker verdient, dann liegen wir da natürlich in einer ganz anderen Liga als ein Chemielehrer. Also es wäre dann schon mehr drin gewesen, aber es ist halt dann auch ein ganz anderer Beruf. Also man kann das nicht immer direkt miteinander vergleichen. Das heißt, das wäre jetzt auch eine App für mich, der nicht so affin ist. Also es richtet sich jetzt nicht primär als an Schulen, oder? Das habe ich schon richtig verstanden.
Genau, also wir bezeichnen uns mittlerweile als ein ganzes Finanzbildungsökosystem. Das heißt, wir haben nach wie vor unsere Lern-App, die man ganz normal im App Store und Play Store runterladen kann, als auch eben die Schulvariante, das nennen wir BiaFox for Schools, als auch eine Ausbildung-Variante BiaFox for Business, wo man eben ganz bewusst auf die jeweiligen Zielgruppen setzt. Also eben auf Schüler einmal oder eben auf der Azubi-Alter beziehungsweise Studentenalter oder allgemein privat, wo man dann alle Inhalte beziehungsweise Lektionen bekommen kann.
Jetzt habt ihr ja dann mehr oder weniger eine Doppelrolle. Ihr programmiert, also ich weiß nicht, oder programmierst du selber oder ihr selber diese App oder habt ihr da ein Unternehmen, die das für euch übernimmt?
Nee, das ist alles bei uns in-house entwickelt sozusagen.
Okay. Weil dann habt ihr ja quasi ja, die Doppelrolle des Programmierers und Programmiererin, beziehungsweise ja aber auch dann den Content dafür bereitzustellen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt gesagt, du hast gesagt, ihr habt eine Ausbildung gemacht. Wo kommt da die Expertise her eines Programmierers und eines, sag jetzt mal, fundierten BWLers oder wie auch immer? Weiß ja nicht, ich kenne die Inhalte natürlich jetzt nicht so genau. Und programmieren kann ich auch nicht, außer mit Hilfe von irgendwelchen Chatbots, da klappt es ganz gut. Aber mehr kriege ich nicht hin. Von daher, wie macht ihr das? Das ist der Wahnsinn.
Genau, also bei mir liegt einmal die Expertise in der Softwareentwicklung. Ich habe eine Ausbildung als Anwendungsentwickler, nennt man das, abgeschlossen und bin dann in meinem Fachbereich auch noch als KI-Softwareentwickler übernommen worden. Meine Mitgründerin kümmert sich dann im Prinzip um unser Auftritt nach außen, Marketing, Social Media und so weiter. Und der Marcel, der Professor an der IU ist, eben für BWL natürlich, der übernimmt dann sozusagen die Rolle mit den Erstellung der Inhalten. Er bereitet die auf, übergibt sie mir sozusagen und ich schaue, dass, ich sag mal, sein Wording bzw. seine Aussprache, die man aus dem Hochschulbereich kennt, dann auch natürlich der 16-Jährige oder der 14-Jährige in der Schule versteht.
Mhm. Wie ist denn so der Aufbau von dieser App? Ich habe gelesen, da gibt es so Gamification-Elemente, das heißt für die Schüler zumindest. Oder ist es in allen Apps, die er da anbietet, so, dass man da so ein bisschen so das Spielerische betont? Und wie muss man sich die Bedienung oder das Vorgehen, wenn ich mich jetzt da einlogge, so grundsätzlich vorstellen? Wie läuft das ab?
Sehr gerne. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, man meldet sich an, registriert sich und dann kommt man auf dem Homescreen sozusagen, wo man dann frei aussuchen kann, was man lernen möchte. Das heißt beispielsweise, in Deutschland ist beispielsweise Steuern ja ein sehr, sehr schwieriges Thema, würde ich sagen. Und die wenigsten kennen sich damit aus. Deswegen ist tatsächlich auch unser Steuermodul mit am meist gelernten beziehungsweise geklickt. Man klickt sich dann eben auf ein Steuermodul und dann bekommt man seinen Lernpfad in Form von Micro-Learning-Lektionen. Das heißt, dass jede Lektion zwischen 3 und 5 Minuten dauert und das Ganze Schritt für Schritt basiert. Das heißt, man fängt eben bei den ganz einfachen Basics ein im Steuersystem und arbeitet sich dann immer weiter durch bis immer komplexeren Sachen. Und das Ganze dann eben verknüpft mit einem spielerischen System natürlich. Das heißt beispielsweise, bei uns ist nicht nur Theorie, sondern auch Quizze enthalten nach der Theorie. Wenn ich Fragen richtig, falsch beantworte, bekomme ich Erfahrungspunkte. Ich steige in der Ranglisten auf. Ich habe tägliche Missionen, die ich erledigen kann. Mit dem nächsten Update kommt die Funktion, dass man Freunde hinzufügen kann. Man kann gemeinsam dann mit Freunden lernen, gemeinsam in der Rangliste stattfinden. Und auch beispielsweise in der Schule kann man die eigene Klasse abbilden und dann auch innerhalb der Klasse als Lehrer sehen, welche Schüler ist denn da wirklich dabei, welche ist auf dem Podium, wer lernt da nicht so fleißig. Und das Ganze motiviert einen natürlich, weil Finanzen ist halt leider ein sehr trockenes und langweiliges Thema in den meisten Fällen.
Jetzt ist es ja so, dass bei uns das, wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsst ihr jetzt nochmal nachfragen, aber wie gesagt, wir haben ja eben schon drüber geredet, bei uns an der Schule wollen wir das ja auch ausprobieren gerne, das war ja auch euer Angebot. Sucht ihr eigentlich noch Schulen, die mitmachen wollen? Also
absolut.
So als kleiner Aufruf vielleicht hier, ja?
Genau, also wir sind ständig auf der Suche nach neuen Schulen, tatsächlich mittlerweile nicht nur in Form von Pilotprojekten, sondern wirklicher Einsatz im Unterricht oder auch außerhalb des Unterrichts, weil wir mittlerweile die komplette Software bereitstellen können. Das heißt, wenn eine Schule da Interesse hat, können wir für 1-2 Wochen gerne das zur Verfügung stellen, austesten und dann sofort ins Doing kommen.
Ist dann, wenn ich die Schul-App nutze, der Inhalt ein anderer, als wenn ich die normale, sage jetzt mal, die ja für den Privatanwender gedacht ist, oder sind die Inhalte exakt die gleichen? Also kann ich aus dem Komplettpaket in der jeweiligen App wählen?
Momentan ist der einzige Unterschied zwischen der Schulvariante und der App-Variante, dass wir keine Daten sammeln. Das heißt, nichts von den Schülern oder von den Lehrern muss angegeben werden, sowohl kein Name, Schüler-E-Mail, was auch immer. Und privat muss man sich natürlich ganz normal registrieren und anmelden mit E-Mail, Vornamen, Nachnamen und so weiter. Das fällt im Schulbereich komplett aus.
Das heißt aber,
und was dann eben?
Ja, inhaltlich ist es dann gleich, oder?
Genau, inhaltlich ist es im Prinzip gleich. In Zukunft wird es aber sein, dass man privat, wenn man die App ganz normal runterlädt, wahrscheinlich Werbung bzw. Empfehlungen bekommt. Und in der Schulvariante ist es komplett ausgeschlossen. Also da wird keine Werbung oder was auch immer zu finden sein.
Okay, weil das war natürlich jetzt so eine Sache, das hatte ich dir, glaube ich, auch gleich zurückgeschrieben. Das ist ja bei uns immer, nicht nur in Bayern, sondern generell in Deutschland, sehr streng an Schulen mit der DSGVO. Das heißt, als, ja, ich bin jetzt Datenschutzbeauftragter durch Zufall, aber das würde alle Schulen betreffen, wo das dann eingeführt werden würde, dass man diese TOM, also diese technischen Maßnahmen quasi veröffentlichen muss und dann, dass man natürlich auch den AVV, also den AV-Vertrag an die Schulen bringen muss, wo man dann klar darlegt, welche Daten wie und wo gesammelt werden und man dann vertraglich festlegt. Das habt ihr aber beides, habt ihr gesagt, oder? Das ist alles schon soweit fertig.
Genau, natürlich. Ja. Also damit wir auch nicht nur an Schulen ganz normal eingesetzt werden können, sondern auch nur im Falle eines Pilotprojekts, muss natürlich das alles wiedergegeben sein. Das haben wir natürlich auch, beziehungsweise auch der Vorteil ist, dass wir das sehr, sehr simpel halten, weil wir eben keine Schülerdaten sammeln. Also alles, womit, was der Schüler braucht, generieren wir im Prinzip selbst, sodass sich der Schüler mit sogenannten, ja, zufällig erstellten E-Mails oder Passwörter anmelden können, sodass da nichts von dem Schüler wieder beziehungsweise preisgegeben werden muss.
Weil das ist immer so einer der großen, großen Hindernisse, wenn ich das so aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn wir zum Beispiel die Apps dann auf die Tablets bringen, weil wir immer schauen müssen, ja, wo liegen die Server, liegen die außerhalb der EU, dann wird es schon kritisch, bis eigentlich nicht mehr möglich. Und ja, liegt eben ein AV-Vertrag und TOM und so weiter vor, ist das alles verfügbar, dann ist es meistens, sag ich jetzt mal, möglich. Deswegen haben wir auch immer Probleme mit den ganz großen Unternehmen, Microsoft und so weiter. Wenn man da nachfragt, kriegen wir diese beiden Dokumente, dann bekommt man keine Antwort, weil die haben einfach keine klar definierten TOMs und AVVs. Also das ist dann ganz schwierig. Und daher, da ist man immer sehr dankbar als Datenschutzbeauftragter. Da habt ihr sicher einen leichteren Zugang an die Schulen, wenn ihr das so vorbereitet, wie zum Beispiel, das, ich kenne es nicht anders, aber bei Phobis zum Beispiel, die ja klar für den Schulbedarf zugeschnitten sind, da ist das immer ganz klar. Das kriegt man immer sofort mitgeliefert oder auch bei Taskcard und so weiter. Das, was wir halt so immer im Einsatz haben im Unterricht. Das ist ja bei euch nicht so, weil ihr sehr fachspezifisch seid. Das ist jetzt keine Rundum-Plattform, aber super, ja. Also weil das ist wirklich so ein, das ist einerseits sehr ärgerlich, andererseits aber auch verständlich, dass man die Schülerdaten schützt. Du hast ja schon gesagt, eben wegen Werbung zum Beispiel, dass man nicht überraschend dann auf einmal Werbung bekommt, genau, von irgendwelchen, ja, Banken oder sowas, wo ich denke, aha, habe ich mich noch nie angemeldet oder woher haben die mein Ding? Aber klar, als privater Mann dann in der App macht Sinn. Wie ist das da? Habt ihr da geplant irgendwelche Kooperationen? Weil da wäre ja wirklich auch ordentlich Geld zu holen, glaube ich, wenn man mit einer Finanz-App, gerade mit der Zielgruppe Jugendlicher, dann in Kooperation geht mit den einzelnen Banken, die dann vielleicht sogar, ja, ich könnte mal, ich bin nicht technisch auf dem Level, aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand zum Beispiel die Lerneinheit ETFs oder die Lerneinheit Girokonto und so weiter macht, dass man dann tatsächlich irgendwie einen Tipp bekommt, wo man das besonders einfach abwickeln kann, von der Bank zum Beispiel. Ist da irgendwas geplant? Aber natürlich bezogen auf die Privatpersonen-App und nicht auf die Schul-App, denke ich.
Genau. Im Prinzip muss man aber sagen, dass wir da komplett neutral und unabhängig sind. Und da dahinter stehen wir auch. Im Prinzip empfehlen wir keine Girokonten, keine ETFs, was auch immer, sondern das Ziel ist nur reine Wissensvermittlung. Hm. Und am Ende soll dann der Nutzer durch unsere Inhalte selber in der Lage sein, zu entscheiden, was am besten für ihn selbst ist. Wenn wir beispielsweise eine gezielte Kooperation eingehen würden, wo wir dann auch, ja, mehr oder weniger dann dran gebunden wären, dann könnten wir den Kunden in manchen Fällen dann mit Sicherheit nicht die besten Produkte beziehungsweise auch Empfehlungen liefern. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen bleiben wir zum jetzigen Stand noch zu 100% unabhängig und neutral, sind aber gerne für Kooperationen offen und sind da auch schon im Gespräch, aber weiterhin mit dem Hintergrundgedanken, dass wir keine gezielte Empfehlungen in der App anbieten.
Ja, ich könnte mir da andere Sachen natürlich vorstellen, muss ja nicht eine gezielte Empfehlung dann sein, aber irgendwelche einfach dann Links, wo man dann eben bei einer Bank entsprechendes finden könnte, wo man dann natürlich immer noch selber entscheiden müsste, was genau für mich das Richtige wäre. Es soll ja auch keine Finanzberatungs-App werden. So habe ich das ja auch überhaupt nicht verstanden.
Genau.
Ganz im Gegenteil.
Ja.
Aber das ist sehr, sehr löblich, weil das ist natürlich das, was das Ziel ja wäre einer Bildungs-App, dass man Leute zu selbstständigen Entscheidungen befähigt. Das ist ja bei uns an der Schule ja generell in allen Fächern immer der Wunsch. Ne? Also nicht jetzt zu sagen, du machst das so, wie es im Heft steht, sondern du weißt, was im Heft steht und kannst jetzt mit dem, was da steht, selbstständig denken und Aufgaben lösen. Und schön wäre es natürlich, wenn es irgendwelche Alltagsaufgaben wären. Das wäre natürlich immer am wünschenswertesten. Jetzt ist bei den Jugendlichen ja so, zumindest bei den Gen Z und Gen Alpha, die haben ja ihre Handys, ihre Banking-Apps. Und ich habe jetzt gelesen hier, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, von einer Schufa Jugend Finanzmonitor Studie, die sagt, 3/4 der Jugendlichen hängen doch noch sehr stark am Bargeld. Und jetzt ist die Frage, laut euren Erfahrungen und vielleicht schon Umfragen, ist der Bedarf an so Banking-Apps und so weiter tatsächlich in der Generation so groß, dass man auch dahingehend das vertieft in eurem Curriculum, also in euren Inhalten? Oder sagen die auch, ja, wir sind eigentlich mehr noch im Bargeldbereich unterwegs? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, das 3/4 klingt jetzt echt ein bisschen viel.
Genau, also die Studie kenne ich tatsächlich nicht, aber 3/4 kommt mir auch als sehr viel vor tatsächlich und ja. Das wäre aber unglaublich interessant. Nichtsdestotrotz, zumindest aus unseren Nutzerinterviews und Umfragen, haben wir festgestellt, dass das digitale Geld und digitale Bezahlmöglichkeiten wie eben natürlich Bankkonten, aber auch sowas wie PayPal, Klarna und so weiter thematisieren wir in unserer App sehr, sehr stark. Weil halt einfach vor allem momentan auch auf Instagram und TikTok gehen wieder Trends viral, dass man cool ist oder was auch immer, wenn man gewisse Schulden auf dem Konto hat und das bedeutet, ja, dass man sich bestimmte Sachen leisten kann. Und das zeigt einen eigentlich ganz deutlich, dass die Jugend ganz genau mit solchen Bezahlmöglichkeiten nicht umgehen kann, die aber eigentlich täglich nutzt.
Habt ihr dann auch, weil das wäre ja ein spannendes Thema, auch diese Finfluencer mit drinnen, dass man das Thema an sich aufgreift, also dass man auch ja vielleicht auch darauf hinweist, was steckt eigentlich auch hinterm Finanzinfluencing. Es gibt ja durchaus Strömungen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Name heißt, aber es gab mal eine längere Podcast-Serie dazu auch, dass junge Menschen oder junge Männer insbesondere da so einen ganz üblen Bereich der Finanzsektor hineingeraten sind, wo es um risikoreiche Spekulationen und so weiter geht mit, ja, das schaffst du in 10 Minuten, wirst du zum, was weiß ich was hier, Finanzhelden. Ist es bei euch auch ein Thema, weil da war ich echt geschockt, dass es da solche Abgründe gibt im Social Media und auch im Internet, wo man junge Männer so abgreift. Unwissend teilweise natürlich, klar. Ich meine, die rennen halt natürlich da auch relativ unwissend in die Falle teilweise.
Absolut. Also wir haben jetzt noch keine gezielten Modul zu Finfluencer-Themen. Wir erwähnen aber natürlich, wenn wir beispielsweise erst letzte Woche kam das neue Modul zu Kryptowährungen raus und da erwähnen wir ganz deutlich das, was auf Social Media steht in Form von TikTok oder Instagram, ist oft nur Halbwahrheiten, vor allem wenn es um so etwas Spekulatives wie Kryptowährungen geht.
Naja, weil da war echt, also da weiß ich ja gar nichts dazu, das war für mich ja völliges Neuland, aber da war ich schon geschockt.
Nee, absolut, das ist immer noch heutzutage so, weil das Problem ist halt einfach, dieses Thema findet nicht in der Schule statt. Und die zweiten Ansprechpartner sind tatsächlich dann oftmals die Eltern immer noch. Ja. In den meisten Fällen sind aber die Eltern auch nicht in der Lage, seinem eigenen Kind wirklich nachhaltig Finanzbildung beizubringen. Und was macht man dann natürlich als 16-Jähriger heutzutage? Man geht halt einfach auf Social Media, auf TikTok und so weiter. Und wenn man da einmal in dem Algorithmus reinkommt, da kann man wirklich auf die verschiedenen Themen und Sachen und in die Bubbles reinkommen, wo da wirklich wirres Zeug erzählt wird.
Ja, aber es gibt auch gute. Also ich glaube und kenne auch ja, gebildete Leute, Erwachsene in meinem Alter, die diese Finfluencer, also für ihre eigene Finanz, sag jetzt mal, mehr Karriere wäre jetzt zu viel gesagt, aber für ihre eigenen Einschätzungen, wenn es ums ETF, um ETFs und so weiter geht, auch nutzen und sind da sehr zufrieden und sagen, das klappt wunderbar und da scheint also auch wirklich welche zu geben. Und es ist ja auch bei uns so. Also es gibt natürlich Leute, die im Bildungsbereich gut sind im Erstellen von Unterrichtsvideos und manche, sind dann eher mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, das gibt es in allen Bereichen, da muss man ehrlich sein. Mich würde noch interessieren, weil das ist ja auch ein ganz spannender Teil davon, wie eure, ja, sag jetzt mal, nicht Werdegang, aber wie der Gang von nichts zu dem, was ihr jetzt habt, so vonstatten gegangen ist, über wie finanziere ich so ein Startup, über Crowdfunding oder was auch immer, wie lief es bei euch und ja, welche Steine werden einem da vielleicht sogar in den Weg gelegt, nicht unbedingt absichtlich, aber allein schon aufgrund der Bürokratie in Deutschland. Vielleicht kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern mit der einen oder anderen Geschichte, glaube ich bestimmt, dass da was, ob es witzig ist, weiß ich nicht, aber bestimmt was Interessantes dabei ist.
Nee, absolut. Also wenn man in Deutschland gründet, muss man wirklich sagen, dass es da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch innerhalb von Europa wahrscheinlich viel bessere bzw. einfachere Länder gibt, wo sowas funktionieren kann. Da fängt es beispielsweise schon an von Notartermin bekommen bis zum Handelsregistereintragung, kann da teilweise mehrere Monate vergehen. Und das Problem ist ja, dass wenn man auch gar nicht im Handelsregister ist, man auch den Kunden beispielsweise keine Rechnung ausstellen kann. Das ist uns persönlich tatsächlich nicht passiert, aber einem sehr gut befreundeten Startup von uns, die hatten bereits einen Pilotkunden, der zahlen wollte. Die waren nicht im Handelsregister eingetragen und deswegen ist der Kunde abgesprungen. Sowas ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, vor allem wenn es der erste Kunde wäre. Und natürlich dann der zweite Punkt ist, dass hat leider Startup bzw. Unternehmertum vielleicht auch sowas ähnlich wie Geld doch ein bisschen tabuisiert wird. Also wir sind ja in einem sehr speziellen Bereich unterwegs. Wir sind ein Startup und machen etwas mit Finanzen. Mehr Tabuthema geht eigentlich gar nicht. Und wir werden natürlich oft gefragt, wieso macht ihr das überhaupt? Oder wieso sind wir ein Startup oder Finanzbildung sollte komplett kostenlos sein, werdet doch gemeinnützig. Also auch natürlich gesellschaftliche Themen, die uns beschäftigen und uns auch Steine in den Weg legen. Sind da, beziehungsweise passieren sehr häufig, ja.
Ja, das finde ich immer ganz spannend. Also wenn dann Leute kommen und sagen, ja, das müsste doch umsonst sein. Weil, ja. Also ganz ehrlich, ja, sehe ich auch so, dass aber nicht jetzt, dass es von euch umsonst sein sollte, sondern na, dann bitte von staatlicher Seite, die sich ja auch bewusst sind, dass es da Defizite gibt. Ich meine, die Studien sind ja klar und ich weiß auch, dass ich da in der Ausbildung und in der Bildung wohl offensichtlich ein schwarzes Loch aufgetan hat, im Sinne dessen, dass die praktische Finanzbildung wohl nicht die ist, die man sich wünschen würde. Das mag zwar dann theoretisch und im, sag jetzt mal im Gymnasium in Vorbereitung auf ein BWL-Studium dann ganz toll sein, aber bin mir nicht sicher und das trifft ja nicht nur Wirtschaftsthemen, das trifft ja auch teilweise andere Themen, dass man Lebenspraxis so im Unterricht eigentlich am Gymnasium zumindest kaum vermittelt bekommt. Man bemüht sich an der einen oder anderen Stelle, man hat natürlich Projekttage, man hat bestimmte Programme, die ablaufen in verschiedenen Stufen, aber generell höre ich das immer wieder, dass bestimmte Sachen einfach auch, und ich fordere das selber auch ein, also aktuelles Thema ist Social Media, wie sollen wir Lehrer, genau jetzt, wie wir gerade gesagt haben, Finfluencer, herausfinden, wo sind jetzt negative Einflüsse von wem? Ja, ich sag mal, bekanntestes Beispiel Andrew Tate, diese überzogene Männlichkeitsgeschichte. Das kriegen viele gar nicht mit von uns. Und wir haben auch gar nicht die Zeit, neben dem Unterricht uns mit solchen Themen privat auseinanderzusetzen. Ich mache mir jetzt keinen TikTok-Account und setze mich 2 Stunden vor TikTok, simulierenden 14-Jährigen, nur um herauszufinden, wo sind gerade unangenehme Trends. Das heißt, ich wäre ja eigentlich auch wieder entweder auf ein Privatunternehmen angewiesen, das mir ein Angebot macht, und das gibt es mittlerweile auch schon, darüber mich aufzuklären. Und genau in diese Lücke springt ihr ja glücklicherweise auch. Also dass ihr sagt, naja, wir machen euch ein genau Angebot. Ne? Also, und dann zu sagen, naja, sollte eigentlich umsonst sein. Ja. Aber wir sind ja da, weil es eben kein Angebot gibt umsonst. Und ich will da niemanden einen Vorwurf machen. Ich glaube auch, dass die Ministerien und das Kultusministerium, die können sich nicht um alles kümmern. Die haben schon genug Baustellen. Aber dann sollen wir doch bitte ja, entsprechend fördern, euch in dem Fall, oder auch, wenn es um Phobis oder Schul-KI und so weiter, weil die übernehmen ja wichtige Bereiche aus dem Bildungsbereich. Auch viele Influencer mit ihren TikTok-Videos, mit ihren YouTube-Videos übernehmen in der Bildung mittlerweile einen ganz bedeutenden Bereich, der einfach so geduldet und hingenommen wird. Und da reagiere ich schon immer ein bisschen, wenn dann gesagt wird, ja, eigentlich sollte das alles umsonst sein. Nee, das sollte es ganz sicher nicht.
Genau, absolut. Da kann ich dir zu 100% zustimmen. Genauso sehen wir das auch. Natürlich sollte es kostenlos sein, wenn es seitens vom Staat gesponsert bzw. gefördert wird oder Finanzbildung irgendwann mal als Schulfach existieren würde. Aber das ist alles Zukunftsgeschichte, wahrscheinlich von 10 bis 20 Jahren. Und das Problem ist halt einfach nun mal, wir haben momentan Finanzbildung nicht als Fach und Finanzbildung steht auch nicht im Lehrplan. Wenn wir jetzt damit anfangen würden, müssen erstmal die Lehrer ausgebildet werden, müssen erstmal ein Curriculum erstellt werden. Finanzbildung als Fach von 6., 7. Klasse bis hin natürlich zu 13. Klasse. Ich glaube, jedem ist klar, dass das nicht innerhalb von 2 oder 3 Jahren passieren kann, sondern eher eben von 10 bis 20 Jahren. Das Problem ist aber, dass es jetzt passieren muss, denn genau jetzt sind die Defizite größer denn je und wir haben eben eine Lösung entwickelt, zu 100% abgestimmt auf den Schulbereich. Wenn man uns jetzt quasi als Schule einkauft bzw. bucht, wie man auch immer das bezeichnen kann, können wir ein 100%iges Rundumpaket liefern, so dass sich der Lehrer im Endeffekt oder auch die Schule selbst eigentlich um nichts kümmern muss, sondern die App bzw. auch das Lehrer-Dashboard oder auch unsere Unterrichtsmaterialien kümmern sich natürlich um alles.
Ja, das war ja bei uns auch die Idee. Also der Kollege hat ja gemeint, das wäre doch so, dass wir das zwar nicht im Unterricht, also es war auch gar nicht der Wunsch, das jetzt in den Unterricht irgendwie zu integrieren, weil das, wie du gerade gesagt hast, das einfach vom Curriculum gar nicht so passgenau passen würde, sondern es war eine ganz andere Idee, nämlich wir haben natürlich immer wieder Ausfall, Unterrichtsausfall, Leute sind nicht da, Leute sind krank, genau. Wir haben Vertretungsstunden und die könnten wir quasi nutzen, um zu sagen, wir haben da was für euch. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ihr macht bitte euren Plan weiter in dieser App, weil das ist für eure Jahrgangsstufe einfach jetzt so vorgesehen. Das heißt, wir könnten über ein Jahr hinweg gesehen eine ganze Jahrgangsstufe und vielleicht auch 2 oder 3 in Vertretungsstunden mit diesem Thema, wenn jetzt kein Unterricht vorbereitet wurde vom Kollegen, sag jetzt mal dann nicht, aber wenn eben plötzlich jemand krank ist, das geht ja nicht, kann ja nicht noch, wenn ich krank bin, einen Vertretungsunterricht vorbereiten, dann geht's nicht und dann fällt eine Lücke rein und die könnte man füllen damit. Das ist so die Idee jetzt von uns gewesen dabei. Und das würde
tatsächlich ist es auch, ja. Genau, tatsächlich ist es auch die Idee, wie wir vor allem an den meisten Schulen momentan herantreten, weil eben die wenigsten Schulen, da sprechen wir teilweise von unter 2%, bieten Finanzbildung selbst in keiner Form an. Und für diese Schulen wollen wir eben das Ganze als Lückenfüller anbieten. Also wie du schon gesagt hast, Lehrer ist krank und fällt aus. Dementsprechend muss sich halt in den meisten Fällen dann Lehrer teilweise um 2, 3 Klassen gleichzeitig kümmern. Aber ich glaube, jedem ist klar, dass er nicht in der Lage dazu ist. Und dementsprechend kann er alle Schüler dann gleichzeitig mit BiaFox lernen lassen auf die Schüler-iPads, auf die eigenen Handys, was auch immer, wie es der Lehrer dann im Endeffekt erlaubt. Und auf seinem Dashboard, obwohl er sich gar nicht im selben Klassenzimmer befindet, sieht er aber, was die Schüler im anderen Klassenraum machen und kann dann eben so komplett sinnvoll die Stunde ergänzen beziehungsweise natürlich auch als Lückenfüller einsetzen.
Ja, passt genau auf das so, wie ich mir das jetzt so laienhaft vorgestellt habe. Ne? Ich meine, er sucht natürlich immer eine sinnvolle Beschäftigung. Klar, man hat einen Film vielleicht noch verfügbar, den man irgendwie rauskramen kann. Aber sollten eigentlich nicht jetzt immer Hausaufgaben machen lassen. Sie sollen ja dann auch für zu Hause alleine sein. Und dann ist man immer irgendwie unter Druck, was mache ich jetzt? Und das würde mich schon beruhigen zu sagen, wir haben zumindest noch einen Puffer, zumindest vielleicht jetzt nicht für fünfte, sechste oder so, aber ich weiß ja nicht, in welche Altersgruppen das euer Curriculum darunter geht. Kann ja auch sein, dass da schon Themen dabei sind, aber zumindest gerade so für die Mittelstufe stelle ich mir das sehr sinnvoll vor. Und eine Sache wäre natürlich auch cool, wenn nämlich, und das habt ihr, denke ich mal, bestimmt mit drinnen oder plant es vielleicht noch, wenn es nicht mit drin ist, eure Erfahrungen aus dem Gründungsbereich dann da auch direkt einfließen zu lassen, weil das wäre natürlich etwas, was natürlich immer gewünscht wird, auch wieder, ne, ihr guckt in Talkshow, man hört, die Wirtschaft muss wachsen, die Wirtschaft, die Unternehmen müssen gestärkt werden, dann denke ich mir, ja, auch, aber auch die, die Angst haben, ein Unternehmen zu gründen, müssen ja auch bedient werden. Das heißt, ich muss ja auch die motivieren, zu sagen, traut euch, wir sind für euch da. Weiß ich nicht, ob das Gefühl so bei euch angekommen ist, das wäre auch noch interessant, und inwiefern ihr das in eurer App quasi auch mitverarbeitet habt, das wäre auch noch interessant. Also ist da, wie sieht das aus?
Genau, also auf jeden Fall, also mittlerweile haben wir knapp 17 Stufen drinnen, und man muss schon sagen, dass nicht unbedingt alle 17 Stufen was mit Finanzbildung zu tun hat. Also klar, Altersvorsorge, Steuern, Versicherungen, das fällt alles unter Finanzbildung drunter. Aber wir haben auch Stufen drin zu Mindset und Motivation, wie man sich eben selbst motiviert, zu investieren oder allgemein im Leben voranzukommen. Wir haben eine ganze Stufe zu Planung und Ziele, wie man Ziele plant, wie man sich Ziele setzt, wie man diese definiert. Aber auch Themen wie Konsumrechte, Verbraucherrechte und zukünftig spielt dann natürlich sowas wie Gründerfinanzierung oder allgemein Gründen und ein Startup starten natürlich auch darunter. Das ist auf jeden Fall unser Ziel, da zu allen wichtigen Lebensbereichen, die nicht in der Schule thematisiert werden, die aber trotzdem wichtig sind, da zumindest ein ganzes Modul bereitstellen zu können.
Ja, ich bin schon neugierig. Also wenn wir dann mal starten, muss ich mir auch mal einen Zugang holen. Ich habe da durchaus auch Defizite, die ich ein bisschen schließen möchte. Mal gucken. Ja, cool. Ich habe hier noch eine abschließende Frage, die sich so ein bisschen auf die Zukunft von eurem Unternehmen auch bezieht. Wenn ihr jetzt mal 3 Jahre vorausschaut, und jetzt gehen wir mal davon aus, wir reden in 3 Jahren vielleicht nochmal hier, was würdest du sagen, erwartest du, um sagen zu können, das war jetzt auch ein Erfolg? Also was sind so deine Wunschziele, die das Ganze zum Erfolg bringen würden? Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Also einfach so auf die nächste Zeit bezogen. Was wünscht ihr euch? Wo ist da so ein Ziel am Horizont, das ihr anstrebt?
Dass wir gesellschaftlich etwas verändern und man uns vor allem im Schul- und Ausbildungsbereich auch allgemein kennt beziehungsweise weiß, ey, wenn ich mich mit Finanzbildung beschäftigen möchte, dann weiß ich, dass es da was gibt. Ähnlich im Prinzip wie Duolingo, kann man sagen, weil man weiß, wenn ich eine Sprache lernen möchte, dann weiß eigentlich jeder, okay, entweder Bubble oder auch gerne Duolingo. Und da wollen wir, genau diese Position wollen wir einnehmen, eben nur für Finanzbildung.
Ja, dann bleibt das zu wünschen.
Also, absolut, genau.
Ja, also ich bin gespannt, wie es bei uns weiterlaufen wird, und ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich fand es total spannend, weil das ein Bereich ist, den ich so, wie gesagt, da fühle ich mich total unsicher, da bin ich überhaupt, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Bin aber sehr neugierig geworden, und ja, ich hoffe, der ein oder anderen Zuhörerin oder dem ein oder anderen Zuhörer ging es genauso. Und ja, ich glaube, du und auch ich werden unser Bestes tun, das ein bisschen so an die Schulen zu bringen. Ich hoffe, das verbreitet sich jetzt auch hierüber ein bisschen. Und fand es ganz toll, wie du das jetzt hier so vorgestellt hast. Sehr nachvollziehbar. Und also ich kann mir vorstellen, das wird auf alle Fälle angenommen. Finanzierung vorausgesetzt. Das muss man halt irgendwie immer im Auge behalten, ne? Dass man das als Schule nicht, also ich weiß nicht, wie ihr es mitbekommt, aber ich weiß, dass dich die Schule leider nicht immer alles so kaufen kann, wie sie es gern hätte. Und da wünsche ich mir natürlich immer noch so ein kleines bisschen Restbudget, um ein bisschen eigeninitiativ zu sein. Und nur ganz kurz noch zum Abschluss. Wir haben ja das KI- und Medienbudget aktuell immer noch und können uns durchaus auch kleinere Teile leisten. Da würde ich mir wünschen, dass man das auf jeden Fall beibehält, um genau solche Projekte nicht nur zu fördern, sondern natürlich dann auch übernehmen zu können. Also bleibt
absolut
zu
hoffen. Genau, also von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass ich als Gast dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte natürlich alles sehr verständlich erklären. Ansonsten, ja, falls auch jemand dabei ist, der uns zugehört hat und es gut fand, kann uns jederzeit gerne kontaktieren. BIAFOX, entweder Webseite, was auch immer. Vor allem für den Schulbereich wurden wir jetzt auch im Start-Chancen-Programm aufgenommen. Das heißt, für die Schulen, die vom Staat jetzt Geld bekommen, kann man darüber unsere App erwerben.
Ja, cool. Dann hoffen wir auf möglichst viel neue Abos und so weiter. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute und nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Mach's gut.
Dankeschön. Ciao.
Ciao. Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.
Bits, Buffs.